Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene und Herr Pähler.
Guten Abend. Ja, ebenfalls guten Abend. Guten Abend. Auf die Ohren! Hörspielpionier Audible erntet und entert den Podcastmarkt.
Für den Mund. Medien knabbern am Foodhype.
In den Magen. Der Ärger um den Begriff Staatsfunk.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteurausschüsse. In einem offenen Brief wenden sich die Redakteure mit einem dringenden Appell an ihre Zeitungskollegen. In dieser sogenannten Frankfurter Erklärung heißt es, Zitat, ich lese es euch vor: Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Zeitungsredaktionen, wir fühlen uns diskreditiert, wenn Sie uns als Staatsfunk bezeichnen und uns damit unterstellen, dass wir uns politisch steuern lassen. Das ist komplett abwegig. Wir fragen uns, warum Sie mit solchen Äußerungen unsere Arbeit verunglimpfen und sich damit selbst in die Nähe von Rechtspopulisten stellen. Sie bedienen ein Klima, das uns Journalisten der öffentlich-rechtlichen Medien an den Pranger stellen soll.
Die zweite Meinung
kommt heute von Matthias Döpfner, der Springer CEO und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, antwortete direkt auf die Kritik und schrieb heute in einem ebenfalls offenen Brief. Den hast du, Herr Pähler, ne?
Den habe ich und ich zitiere gerne daraus. Dort heißt es, wenn kein nachhaltig erfolgreiches digitales Geschäftsmodell etabliert werden kann, wäre bei weiter rückläufigem Printgeschäft ein Verlagssterben, eine Reduzierung der Vielfalt die Folge. Wenn dann irgendwann quasi nur noch öffentlich-rechtliche Online-Zeitungsangebote zur Verfügung stünden, dann und nur dann würde eine Art Staatspresse entstehen, ein Monopol, das von zentral erhobenen Gebühren lebte und unter der Aufsicht von Politikern aller Parteien stünde. Dieses Konjunktivszenario als Vorwurf misszuverstehen, die Journalisten der ARD seien Staatspresse, ist böswillig. Gemeint war es so nie.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir, ich mache jetzt mal nicht so weiter, aber ihr und wir haben was gemeinsam, man mag es kaum glauben, aber es ist so, wir lieben Podcasts. Ja. Seit dem Start von Deutschlandfunk Nova und schon noch davor, da hießen wir noch anders, kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern, da gehört unser Podcast-Angebot einfach dazu.
Und unsere Zähler laufen heiß, heißt, ihr nutzt es auch intensiv. Jeder dritte junge Erwachsene in Deutschland hört Podcasts. Unter allen Deutschen sind es 13%, zumindest gelegentlich.
Sagen wir mal so, noch keine Masse, aber schon viele und vor allem, es werden immer mehr. Der digitale Hörbuchpionier Audible, der drängt jetzt auch eben auf genau diesen Podcast-Markt und ja, geben da eben tatsächlich viel Geld und gutes Geld für viele neue Formate aus.
Bei Audible seid ihr ja wie bei Netflix Kunde und habt dann Zugriff auf den Hörbuchkatalog. Zumindest solange ihr da immer eure Gebühr bezahlt, dann gibt es dann immer so irgendwie ein neues Buch zum Beispiel, was ihr dann akustisch auf die Ohren bekommen könnt im Monat. Aber wie Netflix geht Audible jetzt auch den Weg und produziert eigene Inhalte. Nicht fiktionale, also in diesem Sinne bezeichnen sie als Podcast. 22 Formate haben sie heute angekündigt.
Genau darüber reden wir jetzt mit dem Deutschlandfunk Nova-Reporter Sandro Schröder, der auch einen eigenen Podcast-Newsletter betreibt. Guten Abend, Sandro.
Hallo.
Audible wird ja jetzt von der Plattform zum Medienanbieter, zum Medienproduzenten, also sozusagen, wir haben es gerade schon gesagt, der Netflix-Weg. Was genau steckt dahinter?
Na, das Interesse steckt schon dahinter, Audible möglichst groß zu machen. Also das eine sind ja die Hörbücher und die Hörspiele, die gewisse Menschen schon ganz toll finden. Und die andere Seite sind ja die ganzen Podcasts, die jetzt halt unglaublich boomen. Das braucht man, glaube ich, im Jahr 2017 niemandem mehr zu erzählen. Und da hat Audible einfach die Chance erkannt, eben mit diesem Thema zu wachsen und da vielleicht sich auch für die Zukunft zu positionieren, gerade im Blick mit, ja, auf die Konkurrenz von Spotify, Deezer und wie sie nicht alle heißen.
Ich habe mir mal angeschaut, was sie da so angekündigt haben. Da haben sie auch so ein paar prominente Namen mit untergebracht. Nina Ruge, Jörg Thaddeus, Micky Beisenherz. Es gibt verschiedene prominente Medienmarken, die auch mit dabei sind. Was sagt das über die Menschen aus, die Audible damit erreichen möchte? Was vermutest du da?
Also ich glaube, Audible versucht halt so ein Angebot zu schaffen, was möglichst viele Leute anspricht. Also so ein Mainstream-Angebot, wo sich jeder irgendwie wiederfindet. Das fängt halt an beim Fußballmagazin 11 Freunde, wo halt wahrscheinlich die Fußballfans angesprochen sind, bis eben zu den kulturaffinen Leuten. Also die versuchen halt wirklich eine ganz breite Masse für dieses Thema Podcasts oder gesprochenes Wort zu begeistern und eben auch nicht ganz uneigennützig möglichst viele Leute irgendwie davon zu überzeugen, überzeugen, zahl doch bitte ein bisschen Geld im Monat an Audible, dann kriegt ihr tolle Podcasts.
Jetzt investiert Audible genau dazu ja auch ordentlich in das Programm hier in Deutschland. Du hast darüber auch mit einem Programmverantwortlichen gesprochen. Was genau passiert da gerade hinter den Kulissen?
Also das ist jetzt nicht alles. Also diese 22 Formate, die es seit heute praktisch zum Hören gibt, das soll nicht dabei bleiben, sondern es sollen noch weitere Formate kommen. Jeden Monat sollen 2 weitere wöchentliche Formate dazukommen. Das heißt also, Audible, so zumindest hat das der Programmverantwortliche Paul Huizing gesagt, ist natürlich im Gespräch mit weiteren Leuten, mit Journalisten beispielsweise. Die Vision ist, dass es halt beispielsweise noch eine Late-Night-Show geben soll. Es soll noch investigative, journalistische Formate geben. Also da passiert momentan hinter den Kulissen noch eine ganze Menge.
Es ist ja ein neuer Mitbewerber im Podcast-Markt. Nicht nur Radio machen Podcaster, Radiosender, sondern auch private Podcaster und so weiter und so fort. Was macht denn Audible zum Beispiel anders als jetzt ein Radiosender?
Ich glaube, der ganz große Unterschied ist, dass sie die Formatentwicklung komplett andersrum angehen. Wir im Radio, wir senden ja einfach und hoffen, dass es möglichst viele Leute interessiert, dass sie einschalten und dass sie das toll finden. Und Audible ist den umgekehrten Weg gegangen. Die haben geschaut, was interessiert die Leute. Die haben Leute gefragt, was begeistert euch, was ist euch wichtig, was fehlt euch? Und hat dann erst angefangen, Formate zu entwickeln, hat die dann wiederum 1000 Probehörern gegeben, hat deren Feedback eingeholt und erst dann ist überhaupt ein Produkt entstanden. Und das ist so ein Ansatz, den kennen wir auch von Netflix. Da wird ganz stark darauf geachtet, was interessiert das Publikum tatsächlich.
Jetzt ist Audible ja, du hast es vorhin auch gesagt, nicht der erste Anbieter, der jetzt auf den Markt stößt, auf den Podcastmarkt. Spotify beispielsweise hat seit Anfang April 2016 mit Sanft und Sorgfältig, mit Schulz und Böhmermann, auch eben einen eigenen deutschen Podcast im Angebot. Am Wochenende hat jetzt ja auch die Podcast-Konferenz Subscribe in München stattgefunden. Wie diskutiert man da denn gerade über die ganzen neuen Anbieter im Podcast-Bereich?
Man sieht das, glaube ich, so ein bisschen zähneknirschend. Also was ich auf der Subscribe gemerkt habe, ist, auf der einen Seite ist man froh, dass das Thema Podcast jetzt ja doch so Mainstream-tauglich geworden ist, dass so viele große Medien jetzt auf einmal anfangen, Podcasts zu machen. Und da ist man froh und sagt, hey, schön, dass ihr das entdeckt habt und toll, vielleicht hättet ihr das auch schon vor 10 Jahren entdecken können, aber wir sind froh, dass ihr das macht. Auf der anderen Seite sieht man das gerade in der freien Szene natürlich sehr kritisch, dass dort die ganzen Plattformen jetzt kommen, dann auch noch mit so harten Paywalls, wie beispielsweise bei Audible, und sagen, entweder ihr bezahlt für unser Angebot oder ja, ihr habt Pech.
Ja, ich kann ja nicht einfach in mein Podcast-Programm reinhauen, diese ganzen neuen Podcast-Angebote, so wie man das jetzt schon von Sanft und Sorgfältig kennt. Was ist denn aber so dein Eindruck, wo du auf der Subscribe warst? Womit beschäftigt sich denn die Szene gerade? Freuen die sich über diesen ganzen Audio-Hype oder machen sie sich Sorgen oder ist da auch so eine Aufbruchstimmung da?
Also Aufbruchstimmung auf jeden Fall. Also die sind wirklich begeistert darüber, dass das Medium Audio als Ganzes wächst. Und die These in einigen Vorträgen war auch so ein bisschen, lasst uns doch gemeinsam wachsen. Lasst uns nicht so sehr die Unterschiede zwischen kommerziellen Anbietern und freien Anbietern so sehr betonen, sondern sind wir doch zusammen einfach happy, dass das Medium Audio jetzt im Jahr 2017 auf einmal so boomt. Das ist schon eine Entwicklung, die ich so festgestellt habe. Aber auf der anderen Seite ist man da immer so ein bisschen zähneknirschend, weil gerade der Begriff Kommerzialisierung, Werbung, der jetzt eben mit so vielen kommerziellen Anbietern immer wieder aufkommt, den mag man ehrlich gesagt in der Podcast-Landschaft, zumindest in der Freien, immer noch nicht ganz so gerne.
Was glaubst du denn, wenn du jetzt diese Meinungen auch, die so gegeneinander vielleicht auch gestellt werden, so hörst, wohin wird sich der Markt entwickeln? Also wir haben ja vorhin auch sozusagen die Reichweiten und die, schon auch die Verbreitung besprochen.
Ich glaube halt, wir kommen halt nicht ohne umhin, solchen Plattformen wie Audible oder Spotify oder Deezer irgendwo schon einzuräumen, dass sie halt eine Menge Marktmacht haben und dass sie auch eine Menge bewegen werden. Ich glaube, das muss nicht immer nur schlecht sein, aber ich glaube halt, diese Plattformen werden in den nächsten Jahren ganz enorm bestimmen, wohin die Reise geht, welche Inhalte wir auch bekommen. Und da muss man halt drauf schauen. Also man kann sich drüber freuen, aber man muss natürlich auch kritisch drauf schauen, was machen die und was setzen die vielleicht auch durch, ohne dass wir das wollen.
Danke, Sandro Schröder. Neue Formate, neue Player, die Podcast-Szene ist in Deutschland in Bewegung.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien?
Das hungrige Medienmagazin. Auf jeden Fall kann man heute mal guten Appetit sagen statt guten Abend. Das habe ich vorhin schon im Kopf gehabt, eingangs der Sendung, deswegen war ich auch so ein bisschen durcheinander, weil ich schon eigentlich bei dem Thema war, über das wir jetzt reden wollen.
Gerade hast du mir noch gesagt, du wolltest mit mir nicht über Essen reden, weil du eigentlich satt bist.
Nein, nicht, weil ich eigentlich satt bin, sondern weil das letzte Mal, als ich mit dir im Radio über Essen geredet habe, da musste ich auch was essen. Erinnerst du dich noch an diese komplett schwarz gefärbten Burger?
Der schwarze Burger.
Seitdem habe ich Würgereiz, wenn ich schwarze Lebensmittel essen muss. Es ist ganz, ganz schlimm.
Wie oft musst du denn schwarze Lebensmittel essen, Herr Pedersen?
Zum Beispiel habe ich letzte Woche einen Käse ausgepackt, der war eine Ascherinde. Das wusste ich aber nicht, weil ich die französische Verpackung nicht lesen konnte.
Du bist ein Kulturbanause, Herr Päder. Vielleicht bist du auch zu alt dafür.
Das bin ich nicht.
Weil dieses Thema Food ist vor allen Dingen auch ein Thema, was Jüngere.
Meinst du, dass unser nächster Gast dann der richtige Ansprechpartner ist? Du solltest dich nicht zu sehr aufs Eis wagen, Daniel.
Naja, es gibt ja immer auch junggebliebene, hungrige Menschen, die die Faszination Food, die es ja derzeit gibt, auch wirklich zu zelebrieren wissen. Und man sich dann manchmal fragt, wieso das Ganze? Aber wenn jetzt die Medien noch dazu kommen, einige fragen sich vielleicht, warum reden wir jetzt darüber im Medienmagazin? Da muss man auch sagen, einige Spitzenköche, die sind zu richtigen Superstars geworden, zu richtigen, ihre eigenen Medienmarken sind sie. Was das bedeutet, das klären wir alles im Laufe des Abends und zwar zusammen mit Thomas Knüver. Er war jahrelang Journalist, hat sich dann als Medienberater selbstständig gemacht, ärgert die Medienszene noch weiter unter indiskretion-ehrensache.de, spricht aber heute einmal über ein Hobby von ihm, nämlich Food. Thomas Knüver, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was war das Teuerste, was du mal für ein Abendessen ausgegeben hast?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das müsste gewesen sein, die French Laundry im Napa Valley, 3-Sterne-Restaurant. Und da bin ich mir sicher, dass wir pro Person sicherlich bei $400-500 rausgekommen sind.
Herr Päder, ich glaube, dein Aschekäse war nicht so teuer, ne?
Nein, der war nicht so teuer. War aber auch wahrscheinlich nicht so lecker. Aber kann man tatsächlich denn jetzt wirklich die Gleichung aufmachen? Je teurer, desto besser?
Nein, natürlich nicht linear. Aber man muss schon sagen, dass wenn du in einer gewissen Gastronomieebene bist, dann lässt sich ein Essen, so wie es da zelebriert wird, gar nicht anders produzieren als zu einem sehr hohen Preis. Du musst natürlich darauf achten, dass wenn du nach New York gehst, dann hätte vom gleichen Koch, nämlich Thomas Keller, in seinem Per Se, würde das Menü mit Sicherheit $700-800 kosten, einfach weil es New York ist und weil die Mieten da höher sind. Aber generell ist es schon so, wenn du ein richtig tolles Essen haben willst, dann musst du halt auch mehr investieren als das, was so ein Burger kostet.
Ist denn eigentlich so ein Essen im eigentlichen Sinne noch ein Essen oder ist das nicht eher ein Kunst- oder Kultur-Happening? Also ich frage mich, da geht es ja eigentlich gar nicht mehr primär um die Nahrungsaufnahme.
Na, es geht vielleicht nicht um Nahrungsaufnahme in Form von, ich muss mich ernähren, weil ich nun mal diesen Organismus habe. Es geht schon um das sensorische Erlebnis, das man hat, wenn man etwas im Mund hat. Weil wenn wir sagen, uns schmeckt ein Essen, dann ist das ja nicht nur das Zeug, das irgendwie auf der Zunge liegt. Sondern, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, da passiert ganz viel. Wir riechen dann zum Beispiel in diesem Moment etwas, auch wenn wir das vielleicht nicht bewusst wahrnehmen. Wir nehmen wahr, ist da etwas Knuspriges, ist da etwas Weiches. Der Geschmack verändert sich. Und deshalb hat es schon mit der Nahrungsaufnahme zu tun, aber eben mit der bewussten Nahrungsaufnahme. Gleichzeitig ist das drumherum natürlich in der Hochgastronomie so, dass es ganz häufig etwas mit Kunst zu tun hat.
Ja, da wollte ich gerade sagen. Also ich meine, zum Beispiel Musik kann ja auch so eine Art Medium sein. Kann Speise, ist das auch irgendwie ein Medium? Klassische Musik muss man sich ja auch erst erarbeiten.
Na, erarbeiten muss man sich das ganz sicherlich. Wenn du völlig unbedarft in ein 3-Sterne-Restaurant gehst, dann wirst du, je nachdem welches Restaurant es ist, das sicherlich lecker finden. Aber du wirst die Details nicht mitbekommen. Und die Details werden halt auch immer spannender, weil es gibt zum Beispiel so etwas wie das L'Air du Temps in Belgien, das ist ein 2-Sterne-Restaurant. Und da habe ich jetzt einen Teller im vergangenen Jahr gegessen. Das war ein Gericht, das mit Thunfisch absolut perfekt gewesen wäre. Als Protest gegen die Überfischung des Thunfisches hat der Koch aber bewusst den Thunfisch weggelassen. Das hieß dann Protest in Absence, also Protest in Abwesenheit, um ein Zeichen zu setzen. Und das sind genau solche Sachen, wo ein Essen dann auch tatsächlich dazu dient, den Geist anzuregen.
Was ich ganz interessant finde bei dieser ganzen Thematik, ich glaube so gerade auch so für Menschen, die so erst im ersten Job sind, auf einmal abends ist es dann wie besser mit Freunden zusammen zu kochen, neue coole Restaurants in der Nachbarschaft oder in anderen Städten zusammen ergründen. Man merkt auch gerade, Bei den Millennials ist Essen immer ein größeres Thema. Wieso das Ganze?
Das ist eine sehr gute Frage und da gibt es mehrere Antworten. Das eine, es gibt im Grunde zwei Denkschulen in dem Bereich. Die eine sagt Folgendes, die Millennial-Generation fühlt sich wesentlich sicherer und geborgener als das meine Generation, ich bin jetzt Ende 40, so dieses Gefühl hatte. Also ich bin groß geworden mit die Russen werfen uns eine Atombombe auf den Kopf. Das sorgt schon für eine gewisse Angst, sage ich jetzt mal. Sowas hat die Millennial-Generation in der Form nicht gehabt. Und das bedeutet, in dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide hat sie sich weiter nach oben gearbeitet. Das heißt, heute ist eben dieses Thema, ich verwirkliche mich selbst, ich tue etwas für mich. Das ist eben für diese Generation wichtig. Und dazu gehört dann eben etwas Emotionales wie das Essen. Außerdem ist es auch so, Essen ist ganz häufig auch etwas, was man eben in Gemeinschaft tut. Und Millennials lieben Gemeinschaft. Das Dritte ist, dass diese extreme Geborgenheit, der sich diese Generation durchaus bewusst ist, da wissen Sie auch, wenn ich jetzt da rausgehe in die Welt, dann ist das da alles nicht mehr so geborgen und das sorgt für Unsicherheit. Und deshalb, wenn man weiß, was man da isst und sich damit beschäftigt, wenn man weiß, woher das Frühstücksei kommt oder das Fleisch, das man kauft, da gibt es eine Autorin, die ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, dann ist die Behauptung, fühlen sich Millennials dreimal am Tag so sicher, weil sie eine Art Kontrolle über ihr Leben haben.
Was glaubst du denn, inwieweit gibt es eigentlich eine Wechselwirkung zwischen dem, was du gerade beschrieben hast und der Tatsache, dass eben doch seit einigen Jahren das Thema Essen und auch eine gute Ernährung, eine bewusste Ernährung, dass diese ganzen Themenkomplexe auch eben in verschiedenen Medien immer mehr sozusagen präsent sind? Also ist das auch ein Stück weit dadurch, ja, ein bisschen die Frage nach Henne und Ei, aber ist das ein Stück weit auch Medien gemacht, dieses Phänomen?
Nee, ich glaube ehrlich gesagt, die Medien haben überhaupt noch nicht begriffen, was da passiert. Weil wenn wir uns angucken, klar, es gibt mal den einen Titel oder so, aber meistens ist es eher so, dass die Medien sich so ein bisschen lustig machen darüber. Ja, Vegetarismus, haha, und vegan, ich bin auch kein Freund des veganen Essens, aber ich glaube, dass tatsächlich, dass die Medien überhaupt noch nicht begriffen haben, welche Bedeutung Essen im Leben vieler Menschen hat und dass da natürlich auch für Medien selbst Marktchancen bestehen. Mhm. Weil wenn ich mir angucke, welche Medien es für Essverrückte gibt, dann gibt es natürlich diese alten und ehrlich gesagt dann auch auf eine ältere Zielgruppe zielenden Sachen wie Essen und Trinken, der Feinschmecker. Mhm. Und es gibt eine ganze Reihe unabhängige Magazine, aber es gibt von den großen Häusern, abgesehen vom Fleischmagazin Beef, relativ wenig, das versucht, diese neue Zielgruppe zu bedienen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin mit den verschiedenen Texturen und Geschmäckern. Denn wir reden heute nicht nur über Medien, wir reden auch übers Essen, übers gute Essen, über die Leidenschaft fürs Essen und auch ja, irgendwie ein Stück weit auch die Wechselwirkung von Medien und Essen. Und da haben wir gerade schon vom leidenschaftlichen Esser Thomas Knüver gehört, dass eigentlich die Medien noch gar nicht so richtig begriffen haben, was da rund um das Thema Ernährung, Essen gerade so passiert. Das, glaube ich, vertiefen wir jetzt nochmal ein bisschen, weil das finde ich spannend.
Ja, ich finde es auch ganz interessant. Also für mich ist eigentlich Essen, Medien ist tatsächlich, du hast gerade schon die Zeitschrift Beef dann auch erwähnt, die ja auch mittlerweile schon fast zum Inventar gehört, genauso wie Jamie Oliver. Aber ein bisschen mehr passiert doch schon in der Medienszene, oder?
Na, ich finde vor allem ganz spannend, dass da Menschen losgehen und ihr eigenes Ding machen. Das älteste dieser eigenen Dinger ist das Magazin Effilé. Das ist Hobby von Vijay Sapre. Der hat sein Geld mit einer Telekom-Firma in der New Economy gemacht und hält das Ding jetzt so am Leben. Das erscheint jetzt inzwischen, glaube ich, auch nur noch viermal im Jahr. Ist aber sehr liebevoll gemacht und gerade so für Einsteiger sind da ganz tolle Geschichten drin, die auch eher so manchmal so ein bisschen blockartig geschrieben sind. Etwas, was wunderschön Schönes ist das Weinmagazin Schluck. Das erscheint sogar nur zweimal im Jahr und ist auch so ein Hobbyprojekt von drei Leuten aus der Weinszene. Die haben sich halt einen Journalisten geholt und der macht ein auch ästhetisch wahnsinnig tolles Ding. Das ist aber jetzt nicht nur für so die absoluten Weinkenner, sondern es ist einfach schöne Geschichten rund um das Thema Wein. Und das gibt es halt auch, glaube ich, gar nicht am Kiosk. Das muss man dann bestellen und ist ein ganz, ganz toll gemachtes Ding.
Okay, einmal in der roten und der weißen Edition.
So ähnlich, ja, genau.
Was hältst du von so TV-Formaten wie Kitchen Impossible zum Beispiel?
Das ist natürlich auch ein Ausdruck dessen, was da in den letzten Jahren in Deutschland passiert ist. Kitchen Impossible ist für mich neben dem Dschungelcamp das Beste, was es an Reality-Fernsehen gibt. Ich halte es für ein unglaublich spannendes Format Und ich glaube, das löst auch wahnsinnig was aus, weil ich kenne auch Leute, die sonst mit diesem ganzen Thema nichts am Hut haben. Aber dieses Duell von zwei Köchen, die noch dazu so extrovertiert sind, das packt die Leute. Und so werden dann auch neue Stars geschaffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Leute, die eigentlich mit französischer Fischküche ansonsten nichts zu tun haben, jetzt unbedingt mal im Fischers Fritz in Berlin essen wollen, weil da dieser durchgeknallte Christian Lohse am Herd steht.
Diese Rolle von den Köchen, das jetzt extrovertiert zum Beispiel, die du ja gerade geschildert hast, trägt das auch so ein bisschen dazu bei, dass man jetzt ja eigentlich noch viel Jamie Olivers in total extravaganten Versionen überall hat. Also dass Köche nicht nur so für sich im Verborgenen werkeln, sondern dass sie auch rausgehen, sich zeigen, sich selber auch inszenieren. Welche Rolle spielt das?
Ich glaube, das spielt eine große und da muss man auch sagen, da hat auch ein gewisser Wandel eingesetzt, obwohl vielleicht waren Köche auch immer so. Dieser Kochberuf, wenn man ihn mit der Passion betreibt, dass man irgendwann mal Sterne haben will, der zieht halt eine ganz besondere Menschen an, weil das in so einer Küche, das ist ja ein großes Team. Und das ist wie beim Militär. Also der langjährige Restaurantleiter von Vendôme, einem Drei-Sterne-Restaurant in der Nähe von Köln, der hat gesagt, dass er den Koch eben ganz lange gesiezt hat. Und wir so, hast jeden Tag mit dem zusammengearbeitet, hast ihn gesiezt, sagt er, ja, aber Militär wird auch nicht geduzt. Und genau so ist das. Und das finden sich Leute ein, die im Leben halt irgendwo mal einen Bruch hatten, die nicht so richtig ihren Platz gefunden haben und plötzlich diese Disziplin an den Tag legen müssen. Wie zum Beispiel einen Tim Raue, der halt auch so richtig in der Streetgang-Szene dann in seiner Jugend war und dann im Kochen eben diese Struktur gefunden hat. Und deshalb sind diese komischen Charaktere, die können sich jetzt halt auch noch medial ausleben. Und das macht die Sache tatsächlich spannend, weil um so einen Beruf zu machen zu können, muss man eine extreme Leidenschaft haben und Menschen mit Leidenschaft faszinieren uns.
Jetzt gibt es aber doch manchmal auch so Kochtypen, da denkt man schon fast, machen die eigentlich überhaupt noch was in der Küche oder machen die nur noch was mit Medien? Also die sind vielleicht auch gar nicht die besten Köche, wenn ich mal an so einen Tim Melzer denke oder so. Ich glaube, kocht der überhaupt noch irgendwo oder dingelt er nur durch Fernsehsendungen?
Nee, tut er nicht, muss er aber auch gar nicht. Also man muss dazwischen zwei Sachen unterscheiden. Das eine, also Paul Bocuse, der Gottvater der Küche, hat ja mal auf die Frage, wer kocht, wenn er nicht da ist, gesagt, der gleiche, der kocht, wie wenn er da ist. Sprich, die Kunst eines guten Kochs ist es auch, Leute auszubilden. Und das sieht man zum Beispiel bei Tim Melzer, dass er bis zu einem gewissen Grad offensichtlich Leute rangezogen haben, die eine tolle, gutbürgerliche Küche gemacht haben. Und derzeit beobachte ich das so gerade, dass ich an vielen Ecken so bemerke, oh, vielleicht hat er sich zu weit ausgedehnt, weil die Qualität sinkt jetzt gerade bei einigen Lokalen, was sehr schade ist. Mhm. Ich glaube, dass Tim Melzer wirklich gut kochen kann, aber der ist halt nicht der Sternekoch und das weiß er halt auch. Und das muss er auch gar nicht sein, weil man kann ja auf verschiedenen Ebenen kochen.
Was hältst du denn von diesen ganzen Restaurant-Tests, die es dann gibt? Oder dann kommt mal da einer hin und sagt, mach das mal so und so. Und dann machen wir aus der Imbissbruchbude ein Sterne-Restaurant. Es gibt ein neues Konzept oder so.
Graue Wände sind immer wichtig.
Teilweise stellt man dann ja auch fest, dass es dann auch mal im Netz so Beschwerden gibt, dass sich dann einige Gastronomen schlecht oder falsch dargestellt fühlen oder so. Wird da auch manchmal von Medienseite auf Kosten anderer schlecht gegessen, gut gegessen?
Ja, definitiv. Man muss da tatsächlich Unterschiede aufmachen. In Deutschland ist die Gastrokritik leider sehr unterentwickelt. Wenn ich zum Beispiel in England beim Guardian oder seiner Sonntagsausgabe im Observer die Restaurantkritik lese, dann merke ich, dass derjenige, der da schreibt, sehr kundig ist. Und die haben auch den Mut einfach zu einer fairen Kritik. Das heißt, da gibt es auch richtig Negatives. In Deutschland gibt es eigentlich nur total super oder total negativ. Also total super ist ganz häufig die Lokalpresse, da wird jedes Restaurant hochgeschrieben, weil man braucht ja dann die Anzeigen. Oder es ist total negativ, wir haben ja gerade den Fall gehabt, es war der Tagesspiegel, da hat eine Autorin, die ansonsten bestenfalls mal die Restaurants in Möbelhäusern testet, ja, Deutschlands Vegan-Ikone besucht. Der hat eine vegane Imbissbude in Berlin. Und da merkte man schon, der hatte zu keiner Sekunde eine Chance. Ja, sie hat draufgehauen, wollte sich nur darüber lustig machen und hat, da gab es dann halt auch wildeste Diskussionen im Netz. Und das Problem, das wir in Deutschland haben, ist tatsächlich, wenn man vernünftig über Küche schreiben will, muss man sich mit diesem Thema auch beschäftigen. Und es gibt zu wenig Autoren, die das tun. Ehrlich gesagt, so spontan fällt mir immer nur einer ein, das ist ist Jürgen Dollase, der ist auch jetzt so der, nach Wolfram Siebeck, so der Gottvater der Restaurantkritik. Und wenn man liest, was er zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen schreibt, das sind faire, kundige und ausgewogene Kritiken. Hm.
Das heißt aber, wenn ich jetzt mal anfangen will, so zu werden wie du, also mich so auszukennen, ja? mit diesem...
Oh Gott!
Ja, ihr müsst euch ja nicht ausmalen, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich mich dem Thema tatsächlich nähern will, wenn ich mir das auch erarbeiten will, also welche Medien helfen mir denn so Schritt für Schritt auch tatsächlich so den Einstieg zu finden, vielleicht auch in die Welt der Sterneküche? Also gibt's da was, was ich auf jeden Fall dann irgendwie gelesen haben muss oder mir erschließen muss?
Also ich finde tatsächlich das Magazin Effilet finde ich wirklich sehr gut, weil das Spaß macht und weil es so die Brücke schlägt zwischen gut essen, kochen, Wein. Es gibt sehr schöne Essblogs, allen voran gibt es da Stefan Paul, geschrieben mit V, der auch ganz tolle Kochbücher schreibt. Also da habe ich mir sagen lassen, von denen, die kochen, niemand kann wollen, dass ich koche. Und der zum Beispiel, und auch das ist ein Einstieg in dieses Thema, gerade in diesem Jahr einen Roman veröffentlicht hat, der große Glander, wo es um genau darum geht, was macht gutes Essen aus. Also der ist wirklich sehr empfehlenswert.
Inwieweit sollte man sich von Michelin-Sternen durch seine kulinarische Auswahl führen lassen?
Also auf jeden Fall mehr als von Yelp-Kritiken oder was es da noch so gibt. Man muss dieses System auch so ein bisschen verstehen. Also es gibt ja verschiedene Restaurantführer. Der Michelin sticht in einem Punkt heraus, es sind Profitester, die das machen. Und der Michelin ist das Gegenteil von irgendwelchen Hypes. Das heißt, die arbeiten mit den Köchen daran. Die würden nie im Leben einem Restaurant von null direkt mit einem unbekannten Koch 3 Sterne geben, weil das würde das Restaurant kaputt machen. Da würde die ganze Welt würde hinrennen und der könnte diese Qualität gar nicht mehr halten.
Was bedeuten die Sterne denn?
Der erste Stern, der Guide Michelin, ist ja eigentlich von dem Reifenhersteller. Das heißt, die Idee war, wir liefern den Leuten Gründe, Umwege zu fahren, dann werden mehr Reifen verbraucht. Das ist kein Scherz. Ein Stern bedeutet eigentlich, wenn du da langkommst, solltest du da essen. Okay. Der zweite Stern ist, es lohnt sich, einen kleinen Umweg zu fahren. Und der dritte Stern heißt eigentlich, es lohnt sich eine Reise nur wegen dieses Restaurants. Das ist heute, glaube ich, so nicht mehr richtig durchzuhalten. Für mich ist der Guide Michelin aber im weitestgehend schon irgendwo der beste der Restaurantführer.
Und wenn ich jetzt gerade so mal raus bin, was so der heißeste Scheiß ist, was gucke ich mir dann an? Was übrigens auch ganz lustig ist im Kontext von Food, aber egal.
Da kann man durchaus, ehrlich gesagt, auch wieder in die Blog-Szene gucken. Es tut sich ganz, ganz viel im Social Web, weil die Köche selbst da auch ganz viel tun. Wenn man denen zum Beispiel auf Instagram folgt, dann kriegt man halt mit, wie sie sich gegenseitig besuchen. Dann merkt man schon, wer ist gerade angesagt. Schließlich vielleicht auch sowas wie zum Beispiel der Podcast, wo ihr schon heute bei Podcast seid. Es gibt einen ganz tollen Food-Podcast des irgendwo englischen, aber internationalen Magazins Monocle. Auch da gibt's spannende Trends.
Wir werden das noch gleich vertiefen, uns weitere Tipps abholen, auch mal nachfragen, wie das denn ist, wenn auf einmal Restaurants anfangen, umzugestalten, um auch auf Instagram besser dazustehen. Kennen wir gleich mit Thomas Knüver. Wenn es Tag ist, dann ist er Digitalberater bei K.0. Und wenn er hungrig ist, dann ist er Food-Spezialist.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Einen Gang haben wir für euch noch. Ah. Thomas Knüver ist weiter bei uns zu Gast. Wir haben schon über die Faszination Food gesprochen und auch darüber, dass die Medien eifrig mitschwimmen, noch besser mitschwimmen könnten. Und lass uns mal ein bisschen über die digitalen Medien reden. Man hatte schon mitbekommen, dass es so unterschiedliche Bewegungen gibt, Reaktionen, dass viele Menschen ihr Essen gerne fotografieren, bei Instagram zeigen, Hashtag Foodporn. Einige finden es gar nicht lustig und einige finden es total lustig. Da werden sogar Restaurants umgestaltet, damit die dann auch das Essen besser zu sehen ist. Was beobachtest du da?
Es gibt definitiv da eine Wende hin zum Fotografieren. Und das merken auch die Restaurants und die Köche. Das heißt, ich sehe schon definitiv, dass Essen immer Instagram-tauglicher arrangiert wird. Und dass viel schneller als noch vor einem halben oder vor einem Jahr Restaurants darauf reagieren, wenn man ein Foto postet und deren Account dann auch noch markiert oder ein Hashtag und so weiter. Und dass da deutliche Freude herrscht und tatsächlich mir folgen inzwischen auch ein paar Köche und kommunizieren halt manchmal auch, was ich total irre finde. Bedeutet aber eben auch, die gucken selbst drauf und holen sich natürlich da auch Inspiration.
Das heißt schon auch, wie wir das oft ja auch im Kontext der Medien diskutieren, eben die sozialen Netzwerke und was da passiert, was da auch an Feedback und Response kommt, beeinflusst letztendlich vielleicht sogar ein bisschen das, was am Ende in den Topf kommt?
Ja, natürlich. Also es gibt Trends, die ganz klar erkennbar sind. Also im Moment zum Beispiel, du magst ja kein schwarzes Essen. Ist genau. Doof, weil Essen mit Kohle angereichert ist ehrlich gerade heißer Scheiß. Also ich fürchte, da wirst du künftig noch viel mehr Schwarzes sehen.
Oh je, je. Wir wollen ja so ein bisschen noch nicht eine konstruktive Ecke bei uns hier im Medienmagazin haben. Was würdest du denn tatsächlich dann auch jetzt jungen Medienmachern, die Spaß am Food haben, empfehlen, wenn sie jetzt ein neues Medium sich ausdenken können? Was fehlt noch in Deutschland?
Ich glaube, ein guter Food-Podcast. Ich überlege aber selbst, ob ich gerade vielleicht was...
Also, wir können das rausschneiden im Podcast.
Eine Stunde fast mit Hunger oder so.
Ja, ich glaube aber auch...
Stunde Hunger.
Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, auch in den Fernsehformaten ginge da halt noch mehr. Also Essen im Fernsehen ist fast nur bisher Kochen. Und wenn man sich anguckt, was auf Netflix los ist mit der großartigen Serie Chef's Table, das muss man jetzt nicht unbedingt genauso machen. Aber ich glaube, dass im Doku-Bereich da geht echt noch eine Menge.
Bei Chef's Table war das Besondere, dass dort vor allen Dingen Essen mal wirklich im Vordergrund auch mit stand, ne, wie das gezeigt wurde.
Essen einerseits wunderschön arrangiert, das gab es natürlich in der Werbung vorher schon ein bisschen. Der zweite Aspekt war tatsächlich, dass das Essen verbunden wurde mit dem Schicksalslauf der Köche und da wirklich Geschichten aus dem Leben erzählt wurden. Und das macht die Sache einfach so faszinierend.
Jetzt mal angenommen, dieses Format gäbe es auch nur für, ich sag mal, Deutschland. Tim Rau war, glaube ich, aber tatsächlich der einzige deutsche Koch, der bislang da porträtiert wurde. Wen müsste man auf jeden Fall noch porträtieren, deiner Meinung nach? Beziehungsweise, wo sollte ich unbedingt mal essen gehen, wenn ich jetzt anfange, ab heute ein besserer Esser zu werden?
Das ist die viel bessere Frage, ehrlich gesagt. Also, Daniel, Sebastian, Herr Pähler, ihr seid ja beide so aus Nordrhein-Westfalen, deshalb würde ich sagen, was realistisch ist. Mhm, in Düsseldorf gibt es ein Ein-Sterne-Restaurant, das heißt Dr. Kosch, und das ist komplett unpompös. Das ist eher so eine rockige Gastrobar, wo ein ganz tolles, abwechslungsreiches Menü serviert wird für einen echt guten Kurs.
Da kann man einen Schlenker für einen.
Definitiv.
Aber sag doch trotzdem noch einmal, was ist ein guter Kurs so?
Also in dem Fall sind es, glaube ich, nagel mich nicht fest, ich glaube, das sind 5 Gänge 65 Euro.
Ach, das ist ein guter Kurs.
Ja. Wenn du ein bisschen mehr, also wenn du so Geburtstag hast, dir was wünscht, dann würde ich immer noch in Düsseldorf vielleicht bleiben. Da gibt es das Nagaya. Das ist ein Japaner, der eine Mischung aus Japanisch und Europäisch macht. Das ist großes Kino, vor allem sehr, sehr schön. Oder aber hier, das Studio steht ja in Köln, da gibt es den Moissonnier, der hat 2 Sterne und macht klassisch Französisch in auch einem wunderschönen Ambiente.
Und was ist für unsere Freunde im Norden?
In Hamburg steht das für mich zeitgemäßeste und beste Restaurant aus Deutschland, der zu bieten hat. Das ist The Table von Kevin Fehling. Da sitzt man an einer lang geschwungenen Theke. Da gibt es auch nur ganz wenige Plätze. Aber das würde ich nicht als Einstieg nehmen. Das ist zu viel. Weil das muss man schon ein bisschen was über Essen verstehen, um die Facetten zu erkennen.
Herr Pähler, da werden wir nochmal nachsitzen.
Ich glaube auch. Ich frage mich, wie lange ich brauchen würde, um so ein Stück weit mehr zu wissen. Kann man das schnell lernen, Essen?
Das hängt davon ab, wie viel Zeit du dir selbst gibst, weil dazu gehört dann eben auch, dass man aufhört, irgendwie Essen reinzuschlingen und in Kantinen zu gehen, sondern sich einfach bei einem Essen auch einfach mal den Kopf abschaltet und nicht irgendwas nebenbei liest oder Fernsehen guckt, sondern einfach überlegt, was passiert da gerade in meinem
Haus. Du hast doch deswegen gesagt, deswegen nimmst du nie die Weinbegleitung, ne?
Ja, die das ist nochmal ein anderes Thema. Tatsächlich bei der Weinbegleitung, also da gibt es ja zu jedem Gang ein Glas Wein. Und das ist noch okay, wenn es irgendwie 4 oder 5 Gänge geht. Das geht noch gerade so. Wenn wir jetzt aber über 2, 3 Sterne reden, dann sind wir halt schnell auch bei 7, 8, 10, ich habe auch schon 12 Gänge gehabt.
Mit 12 Glas Wein.
Ja, 12 mal 01, da bist du dicht. Da merkst du ab der Mitte nichts mehr. Da bist du völlig schmerzfrei. Da könnten sie dir auch noch was von dem gelben Engel hinstellen. Also insofern, die Weinbegleitung, finde ich, ist eigentlich nur für Gelegenheitsalkoholiker sinnvoll.
Ja, apropos.
Ach.
Willkommen zu unserer medialen Selbsthilfegruppe, das kleine Medienquiz. Wir dachten, wenn Thomas Kühn war schon da ist, und das war wirklich bemerkenswert, wir haben mit dir jetzt eine Stunde über Medien geredet und auch über Food, und du hast nicht rumgemeckert und nicht rumgeschimpft. Das ist sehr selten.
Das stimmt, aber ich bin ein zutiefst positiver Mensch, ich bin Münsterländer.
Was ist denn eigentlich, wir haben dich gebeten, auch uns Quizfragen vorzubereiten. Normalerweise stellen Herr Perler und ich uns ja mal gegenseitig Fragen im Medienquiz, um auch so ein bisschen die Ereignisse der Woche aufzuarbeiten. Und du hast uns, glaube ich, sind es sehr schwere Fragen, die du uns mitgebracht hast?
Es sind nicht schwere Fragen, es sind aber kryptische Fragen. Ich bin ein großer Anhänger von mehr Kryptik im Leben.
Okay, dann sind wir gespannt, welche Fragen du uns mitgebracht hast.
Okay, Frage 1. Wer lag im falschen Bett? Ey, eure Hörer schreien den Namen jetzt gerade raus.
Herr Päder, weißt du, worum es geht?
Nein.
Och, Leute.
Gib einen Tipp, wie so ein Hashtag oder so.
Hashtag Kartenhaus.
Ach so.
Kevin Spacey.
Das ist richtig, aber ich...
Du durch den Star Trek-Schauspieler wissen.
Bitte was?
Den Star Trek-Schauspieler möchtest du wissen.
Welchen Star Trek-Schauspieler?
Der Kevin Spacey beschuldigt hat. Angeschuldigt.
Nein, das ist Kevin Spacey, reicht mir.
Kevin Spacey, okay.
Das war schon richtig.
Okay. Punkt für Herrn Päler.
Aber natürlich nicht so schön, weil es mit Hilfe war.
Ja, ehrlich, deshalb nur einen halben Punkt.
Okay.
Ja, ist gut. Finde ich gut. Nehme ich.
So, zweite Frage.
Halber Stern.
Wer rotiert in Kaitum?
Ich glaube, die Sendung ist heute sehr pünktlich zu Ende.
Was meint Arne Päler? Wisst ihr denn überhaupt, wo Kaitum liegt?
Ja, auf Sylt.
So. Ja, jetzt ganz alte Medien.
Wer rotiert denn?
Wer ist
das
mit
Sylter Tagblatt?
Nee. Welche Person, welche Mediengrande, welcher Titan der deutschen Medien ist unmittelbar mit Sylt-Urlauben verbunden?
Ich weiß nur, dass er mit Air Berlin jetzt nicht mehr hinfliegen kann.
Ja. Er rotiert deshalb, sagt zumindest eine bekannte andere Medienpersönlichkeit,
ja,
um aus seinem Grab rauszukommen.
Bei der Politik?
Nee, also ja, irgendwie schon nur kurzzeitig. Er will aus seinem Grab raus, weil sein Erbe aus Sicht dieser einen Medienpersönlichkeit zu Schanden geritten wird durch eine Tochter dieses Medienerbes.
Durch eine Tochter?
Also durch eine Firmentochter.
Ach
durch
so, Abwehr. Ja.
Das ist...
Och, Leute, ey.
Herr Pell, ist dir schon mal aufgefallen, wie schön die Musik ist, die hier im Hintergrund läuft?
Ja, die ist total schön.
Soll ich auflösen?
Ja, gerne.
Ja.
Rudolf Augstein.
Ah.
Weil Jan Böhmermann hat in seiner Abrechnung mit Bento in dieser Woche ja gesagt, Rudolf Augstein rotiert jetzt in Kaitum, um aus seinem Grab rauszukommen, um Bento zu stoppen.
Ich hab das Stück nicht gesehen, nur das, was alle drüber schreiben. Da
ja,
kann
das ist immer blöd. Wenn man sich nur auf Meta-Berichterstattung verlässt, dann stehst du da.
Das stimmt.
Aber du hast ja noch die Chance, meinen halben Punkt zu überholen, wenn du jetzt vorne liest.
So, nächste Frage. Wer hat sich diese Woche vergessen?
Vergessen?
Ja, vergessen, genau. Vergessen ist das wichtige, richtige Wort. Das ist wichtig bei dieser
vergessen.
Frage.
Vergessen. Vergessen, vergessen. Also vergessen.
Boah. Wir haben sehr viel gegessen in dieser Sendung.
Nein, nicht.
Nein, vergessen.
Vergessen ja, im Sinne von nicht dran gedacht. Oder im Sinne von ausgerastet.
Wie heißt denn diese traurige Alterskrankheit, bei der man viel vergisst?
Ah! Alzheimer.
Ja.
Edeka.
Nein.
Saturn.
Ja.
Ja!
Die mit der Demenz und der VR-Brille. Ah, so war das, ja.
Genau. Ja. Saturn hat einen neuen Spot präsentiert, der heiß diskutiert wird, weil er so tut, als ob man mit VR-Demenz...
Gestern 20.13 Uhr auf allen Kanälen im Fernsehen lief der rauf und runter. Und dann kommen auch noch andere Spots.
Ja, darf man machen, oder?
Ich finde, man darf es machen. Der Spot selbst, den finde ich echt abgrundtief schlecht. Ich kann auch nicht genau sagen, weshalb, aber er ist so, dass ich denke, das ist jetzt nicht irgendwie Herzschmerz, das ist irgendwie eklig.
Thomas. Doch noch gemeckert.
Ja. Herr Päler.
Sehr schön.
Thomas Stöber kommt jetzt jede Woche, er stellt nämlich tolle Fragen.
Ja,
fürs
das finde ich auch.
Ich habe auch für einen halben Punkt. Ich freue mich.
Ich für einen halben Punkt.
Ja, eben. Ja, Herr Päler hat ja recht.
Ich hab doch Saturn gesagt.
Sorry, du hast ja gewonnen.
Ich hab Saturn gesagt.
Ah, sorry.
Hallo?
Eure Stimmen sind so gleich, das kann man nicht unterscheiden.
Schön was mit dir, Thomas. Herzlichen Dank für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Und
gibt es jetzt noch ein Dessert?
Nein. Wir gucken mal, ob unten unsere Kantine noch aufwart. Wir werden es euch verraten nächste Woche.
Nur für dich.
Bis dahin wünschen wir euch noch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.